Predigt am Freitag ist, möchte ich eine kurze Zusammenfassung geben, da doch manche am Freitag nicht da waren. Und zwar hatte ich eine Geschichte erzählt. Da ging es um Siedler, die in Amerika unterwegs waren. Und auf einmal sehen sie am Horizont ein Feuer, das sich am ganzen Horizont sichtbar ist und immer näher kam. Und einige sind in Panik geraten. Und einer wusste aber, was zu tun ist. Er hat gesagt, wir zünden jetzt hier ein Feuer an und verbrennen einen kleinen Bereich, beziehungsweise einen Bereich, der groß genug ist, dass alle darauf Platz haben. Und so haben sie dieses Feuer angezündet und gewartet, bis alles abgebrannt war. Und dann sind sie dort in diesen Bereich geflüchtet. Als das Feuer dann kam, war es tatsächlich so, dass das Feuer an ihnen vorüberging. Denn dort, wo es schon gebrannt hatte, brannte es nicht nochmal. Und so waren sie an diesem Ort in Sicherheit. Und anhand von dieser Geschichte hatte ich drei Punkte aufgezeigt in Bezug auf das Kreuz Jesu Christi. Das Kreuz ist als erster Punkt ein Ort des Leidens. Am Kreuz hat der Herr Jesus Christus gelitten. Wie es in Jesaja 53 vorausgesagt war, er hat dort die Sünden auf sich genommen. In Jesaja 53, Vers 4 heißt es fürwahr, er hat unsere Krankheit getragen und unsere Schmerzen auf sich geladen. Wir aber hielten ihn für bestraft, von Gott geschlagen und niedergebeugt. Doch er wurde um unsere Übertretungen willen durchbohrt, wegen unserer Missetaten zerschlagen. Die Strafe lag auf ihm, damit wir Frieden hätten, und durch seine Wunden sind wir geheilt worden. Wir alle gingen in die Irre wie Schafe, ein jeder wandte sich auf seinem Weg, aber der Herr warf unser aller Schuld auf ihn. Wenn wir daran denken, was der Herr Jesus alles durchgemacht hat, wie er gelitten hat, wie er auch unsere Sünden auf sich genommen hat, dann wird seine große Liebe zu uns deutlich. Er litt am Kreuz und er war treu bis in den Tod. Und so können wir das Kreuz als ein Ort des Leidens sehen. Zusätzlich dazu ist das Kreuz aber auch ein Ort des Gerichtes. Denn wir haben hier gerade gelesen, dass die Strafe auf ihm lag. Und in Vers 8 heißt es, infolge von Drangsal und Gericht wurde er weggenommen. Wer aber will sein Geschlecht beschreiben? Am Kreuz wurde der Herr Jesus gerichtet, aber nicht, weil er Gericht verdient hätte. Er war unschuldig, er war das Lamm Gottes, das zur Schlachtbank geführt wurde. Er hat keine einzige Sünde begangen. Er wurde gerichtet für unsere Schuld, für unsere Sünden. Er hat das Gericht stellvertretend auf sich genommen und ist bestraft worden für die Sünden anderer. Somit ist das Kreuz ein Ort des Gerichtes. Und als dritten Punkt ist das Kreuz ein Ort der Erlösung. So lesen wir in Johannes 5, Vers 24, dass derjenige, der dem Wort des Herrn glaubt, der dem Zeugnis Gottes glaubt, dass er ewiges Leben hat, er ist vom Tod zum Leben hindurchgedrungen. Die Schrift sagt uns zu, dass wer auf den Herrn Jesus vertraut, wer auf dieses Erlösungswerk vertraut, der wird auch erlöst, er hat ewiges Leben. Und hier kann die Bibel, das Wort Gottes, unmöglich lügen. Jeder, der auf den Herrn vertraut und nicht mehr auf sich selbst oder auf andere Dinge, der wird das Heil erfahren, der wird die Errettung erfahren. Und so heißt es dann eben auch in Jesaja 53, wie wir gerade gelesen haben, die Strafe lag auf ihm, damit wir Frieden hätten und durch seine Wunden sind wir geheilt worden. Oder in Römer 5, da wir nun aus Glauben gerechtfertigt sind, haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. Frieden heißt, dass wir nicht mehr in der Feindschaft uns gegenüber Gott befinden, sondern dass wir Freunde Gottes geworden sind, Kinder Gottes geworden sind und Versöhnte sind. Und der Vergleich zu dieser Geschichte ist folgender. Dieser Ort, den sie selbst verbrannt haben, den sie selbst angezündet haben. Dieser Ort ist der Ort der Sicherheit. Dort ist ein Gericht praktisch, wenn wir es auf das Kreuz beziehen, ergangen, das für Sicherheit sorgt. Der Herr Jesus ist am Kreuz gestorben und der Zorn Gottes wurde auf ihn gelegt, er hat sich über ihn gegossen, er hat die Strafe getragen und somit wurde er gerichtet. Das Feuer am Horizont, das steht dafür, dass das Gericht Gottes über die ganze Welt kommen wird. Alle haben das Gericht verdient. Wenn es keinen Ausweg gibt, keine Errettung durch den Herrn, wenn der Herr nicht gekommen wäre und nicht am Kreuz gestorben wäre, dann würden alle Menschen in die Hölle kommen, ohne Ausnahme. Alle haben gesündigt und verfehlen die Herrlichkeit, die sie vor Gott haben sollten. Also haben alle das Gericht verdient und nur diejenigen, die an dem Ort der Sicherheit sind, das heißt, die an den Herrn glauben, an den Gekreuzigten, die werden dem Gericht entkommen, weil der Herr Jesus das Gericht stellvertretend für sie getragen hat und er hat bezahlt für die Sünden. Und die Sünden, für die er bezahlt hat, die werden nicht nochmal gerichtet, sonst wäre die Bezahlung doppelt geschehen. Das heißt, diejenigen, die an den Herrn glauben, die wissen, meine Schuld ist bezahlt. Der Herr Jesus hat die Bezahlung geleistet, er hat ein vollkommenes Werk vollbracht. Es ist vollbracht, hat er ausgerufen und somit wird keine einzige Sünde eines Gläubigen nochmal ins Gericht gebracht werden. Denn das Problem der Sünde wurde durch den Herrn Jesus gelöst und somit darf der Gläubige in Frieden heimgehen, in Frieden sterben, wenn es denn soweit ist. Ich möchte jetzt hier weitermachen und noch einige Punkte aufzeigen. Das Kreuz ist auch der Ort des Sieges. Nämlich der Herr Jesus hat am Kreuz gesiegt gegen die finsteren Mächte. Er hat gesiegt über den Tod. Auf diese beiden Punkte seines Sieges möchte ich noch eingehen. Erstmal in Kolosser 2. Ab Vers 13. Da lesen wir, er hat auch euch, die ihr tot wart in den Übertretungen und im unbeschnittenen Zustand eures Fleisches, mit ihm lebendig gemacht, indem er euch alle Übertretungen vergab. Und er hat die gegen uns gerichtete Schuldschrift ausgelöscht, die durch Satzungen uns entgegenstand und hat sie aus dem Weg geschafft, indem er sie ans Kreuz heftete. Als er so die Herrschaften und Gewalten entwaffnet hatte, stellte er sie öffentlich an den Pranger und triumphierte über sie an denselben. Also erstmal das, was wir schon gehört haben, dass der Herr Jesus das Schuldproblem gelöst hat am Kreuz. Wie wir hier in Vers 14 lesen, er hat die gegen uns gerichtete Schuldschrift ausgelöscht, die durch Satzungen uns entgegenstand und hat sie aus dem Weg geschafft, indem er sie ans Kreuz heftete. Dann in Vers 15 lesen wir, dass er so die Herrschaften und Gewalten entwaffnet hat. Und Herrschaften und Gewalten sind ein Ausdruck für Engelwesen und in dem Zusammenhang hier sind es gefallene Engelwesen, die der Herr Jesus besiegt hat am Kreuz. Er hat sie entwaffnet. Er hat ihnen die Waffen genommen und so hat der Herr Jesus gesiegt über die Macht der Finsternis durch sein Werk am Kreuz. Und wie ich gesagt hatte, er hat auch gesiegt über den Tod. Davon lesen wir in der Apostelgeschichte, Kapitel 2, Vers 24. Ihn hat Gott auferweckt, indem er die Wehen des Todes auflöste, weil es ja unmöglich war, dass er von ihm festgehalten würde. David nämlich sagt von ihm, ich sah den Herrn alle Zeit vor mir, denn er ist zu meiner Rechten, dass ich nicht wanke. Darum freut sich mein Herz und meine Zunge frohlockte. Zudem wird auch mein Fleisch auf Hoffnung ruhen. Denn du wirst meine Seele nicht dem Totenreich preisgeben und nicht zulassen, dass dein Heiliger die Verwesung sieht. Du hast mir die Wege des Lebens gezeigt. Du wirst mich mit Freude erfüllen vor deinem Angesicht. Also hier, wie in der Apostelgeschichte bezeugt wird, dass der Tod den Herrn Jesus nicht festhalten konnte. Der Jesus war ohne Sünde und somit konnte er nicht im Tod bleiben, sondern er ist auferweckt worden, er ist auferstanden. Und das ist ja das, was wir heute auch schon gehört haben von der Auferstehung des Herrn. Der Sieg über den Tod zeigt sich natürlich in der Auferstehung des Herrn Jesus. Er konnte nicht festgehalten werden, der Tod hatte keine Macht mehr über ihn. Er wurde zurückgebracht zu den Lebendigen und so ist er auferstanden, wie es verheißen war in den Psalmen und im Alten Testament. Dieser Sieg zeigt sich natürlich auch im Vertrauen der Gläubigen. Die Gläubigen dürfen wissen, der Herr Jesus hat gesiegt. Er siegte über den Tod und so dürfen die Gläubigen sich auch des ewigen Lebens gewiss sein und mit Freude in die Zukunft schauen, auch wenn sie sterben müssen. Es gibt eine wahre Begebenheit, die ich hier noch erzählen möchte, und zwar wieder von Bergleuten. Das war die Tochter eines Bergmannes, die zum Glauben an den Herrn Jesus kam. Und sie hat auch versucht, mit ihrem Vater zu sprechen über diese neue Hoffnung, die sie gefunden hat, über die Ewigkeit. Aber der Vater hat sich geweigert, er wollte nichts davon hören. Und eines Tages hat die Tochter einfach ein Neues Testament in seine Jackentasche gesteckt. Und an diesem Tag ging er wieder unter die Erde, unter Tage. Und genau an diesem Tag wurde er und 30 andere Bergleute verschüttet. Man hat versucht, sie zu befreien, aber in diesem Fall kam jede Rettung zu spät. Als sie vordrangen zu den Bergleuten, waren alle tot. Man hat dann das Neue Testament gefunden und der Finger des Vaters war noch auf eine Seite gerichtet im Neuen Testament und dort waren einige Verse unterstrichen, die von der Gewissheit des ewigen Lebens sprechen, die von dem Heil durch Christus sprechen. Und dann haben sie gesehen, am Ende dieses Neuen Testamentes hat der Vater geschrieben an seine Tochter vielen Dank und hat unterschrieben und es haben ganz viele Bergleute dort auch unterschrieben. Und hier ist davon auszugehen, dass viele Bergleute durch das Neue Testament noch zum Glauben gefunden haben und das auch noch bezeugt haben, bevor sie dann heimgegangen sind zum Herrn. Auf der einen Seite ist diese Geschichte traurig, da so viele Menschen gestorben sind, aber es ist besser, dass Menschen jung sterben und dann beim Herrn sind, als dass sie alt sterben und des Tages satt sind und aber nicht beim Herrn sind, dass sie alt sterben und in die ewige Verdammnis kommen. Und so durften diese Bergleute die Hoffnung der Auferstehung erkennen. Sie durften sie erfahren und durften dann heimgehen zum Herrn. Die Auferstehung gibt uns nicht nur die Hoffnung für die Zukunft, wo ich noch drauf eingehen werde im letzten Punkt. Die Auferstehung ist auch das neue Leben, spricht für das neue Leben, das der Gläubige empfängt. Wir lesen davon in zwei Bibelstellen. Erstmal in Galater 2, Vers 20. Ich bin mit Christus gekreuzigt und nun lebe ich, aber nicht mehr ich selbst, sondern Christus lebt in mir. Was ich jetzt aber im Fleisch lebe, das lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt und sich selbst für mich hingegeben hat. Also Paulus sagt hier, ich bin mit Christus gekreuzigt. Paulus betont, dass er teilhat an der Kreuzigung des Herrn. Und jeder Gläubige darf sagen, ich bin mit Christus gekreuzigt. Jeder Gläubige ist gewissermaßen mitgekreuzigt, wie wir auch im Römerbrief sehen, in Römer Kapitel 6. Ab Vers 3. Oder wisst ihr nicht, dass wir alle, die wir in Christus Jesus hineingetauft sind, in seinen Tod getauft sind? Wir sind also mit ihm begraben worden durch die Taufe in den Tod, damit gleich wie Christus durch die Herrlichkeit des Vaters aus den Toten auferweckt worden ist, so auch wir in einem neuen Leben wandeln. Denn wenn wir mit ihm eins gemacht und ihm gleich geworden sind in seinem Tod, so werden wir ihm auch in der Auferstehung gleich sein. Wir wissen ja dieses, dass unser alter Mensch mitgekreuzigt worden ist, damit der Leib der Sünde außer Wirksamkeit gesetzt sei, so dass wir der Sünde nicht mehr dienen. Denn wer gestorben ist, der ist von der Sünde freigesprochen. Der Gläubige hat also Anteil an der Kreuzigung, an dem Begräbnis und an der Auferstehung des Herrn. Er kann sagen, ich bin mit Christus gekreuzigt und nicht mehr ich lebe, sondern Christus in mir. Somit ist das Kreuz, und wenn wir das gesamte Werk betrachten, so können wir sagen, ist das Kreuz auch der Ort der Überwindung. Wir wissen, dass wir mit dem Herrn gekreuzigt sind, aber oft ist es tatsächlich so, dass wir in der Praxis so handeln, als ob wir nicht mit ihm gekreuzigt wären und als ob unsere Sünden noch sehr viel Macht über uns hätten. Und viele Gläubige handeln auch so, und jeder Gläubige fällt auch immer wieder in Sünde. Und hier ist es wichtig, das im Glauben anzunehmen, im Glauben zu betrachten, dass der Herr Jesus gestorben ist, aber dass auch wir mit ihm gestorben sind und so der Sünde gestorben sind und wir somit nicht mehr verpflichtet sind, der Sünde zu dienen. Hier setzt auch der Widersacher mit seinen Lügen an, indem er versucht, den Blick auf etwas anderes zu lenken, und sehr oft versucht er, den Blick auf uns selbst zu lenken. Sehr oft sind Gläubige dazu geneigt, in sich hineinzuschauen. Und was passiert, wenn sie in sich hineinschauen? Sie werden Sünde und Unreinheit entdecken und werden sagen, wie kann es sein, dass ich überhaupt gläubig bin? Und das kann ganz schön runterziehen, wenn man die eigenen Schwachheiten, die eigenen Sünden betrachtet, analysiert, daran festhält und sich einreden lässt vom Feind, ich muss diese Sünden tun, ich bin zu schwach. Hier ist es wichtig, dass wir wegschauen auf den Herrn, dass wir es annehmen, was die Schrift sagt, dass wir mit ihm gekreuzigt sind und dass wir jetzt im Glauben an den Herrn Jesus leben. So lesen wir in Römer 6, Vers 11. Also auch ihr haltet euch selbst dafür, dass ihr für die Sünde tot seid, aber für Gott lebt in Christus Jesus, unserem Herrn. Haltet euch selbst dafür, heißt es anzunehmen, dass es so ist, es anzunehmen, dass wir für die Sünde tot sind, aber für Gott leben in Christus Jesus, unserem Herrn. Solange wir uns um uns selbst drehen, da machen wir einen Fehler, denn wir verlieren den Herrn aus den Augen. Und ich meine jetzt nicht, dass es falsch ist, wenn man sich seiner eigenen Schwachheit und Sündhaftigkeit bewusst ist. Wir sollen uns unsere Schwachheiten bewusst sein, aber wir sollen nicht an den Schwachheiten festhalten und sagen, wir sind gezwungen, in diesen Schwachheiten zu leben, sondern sollen uns dafür halten, dass wir tot sind für die Sünde und leben für Gott in Christus Jesus, unserem Herrn. Hier sollen wir uns auf die Verheißungen der Schrift berufen und diese Verheißung auch zum Herrn bringen und ihn bitten, dass er uns gebrauchen mag, dass diese Wahrheiten auch Realität werden in unserem Leben. Und das ist ein Gebet, das wohlgefällig ist, das der Herr sehr gerne hört. In Vers 12 lesen wir konsequenterweise, so soll nun die Sünde nicht herrschen in eurem sterblichen Leib, damit ihr der Sünde nicht mehr durch die Begierden des Leibes gehorcht. Wie herrscht die Sünde nicht mehr in unserem Leib, eben durch Glauben an diese Wahrheiten der Schrift. Und es ist tatsächlich das Auferstehungsleben, das sich dann in unserem Leben auswirkt. So haben wir ja hier gelesen, wir sind also mit ihm begraben worden durch die Taufe in den Tod, damit gleich wie Christus durch die Herrlichkeit des Vaters aus den Toten auferweckt worden ist, so auch wir in einem neuen Leben wandeln. Der Gläubige darf wissen, dass er in einem neuen Leben wandelt, weil er mit dem Herrn auferweckt worden ist. Und es ist tatsächlich die gleiche Kraft, die den Herrn Jesus aus den Toten auferweckt hat, diese gleiche Kraft ist im Gläubigen wirksam und tätig. Und auch das ist etwas, was wir im Glauben annehmen müssen. Auch hier können wir den Fehler begehen, in uns selbst zu schauen und uns zu fragen, wo ist denn diese Kraft? Ich spüre sie nicht, ich fühle sie nicht, ich bemerke sie nicht. Auch das ist ein Fehler und wir können in die Gefahr geraten, hier in Mystizismus hineinzugeraten, wenn wir das tun. Vielmehr sollen wir vertrauen, dass diese Tatsachen der Schrift wahr sind, dass wir mit ihm gestorben sind, mit ihm auferweckt worden sind, dass wir in einem neuen Leben wandeln und dass der Herr wirklich wirkt in unserem Leben und uns gebrauchen möchte zu seiner Ehre, zu seiner Verherrlichung. Und weil der Glaube so wesentlich ist, nicht nur für das Heil, für die Errettung der Seele, sondern auch für den ganz praktischen Wandel mit dem Herrn, heißt es ja auch, der Gerechte wird aus Glauben leben. Das heißt, der Gerechte hält sich fest an Tatsachen der Schrift, die er nicht sieht und nicht spürt, nicht anfassen kann. Er glaubt und vertraut diesen Tatsachen blind und wird auch erfahren, dass dieser Glaube dann seine Früchte trägt. In all dem sind wir vom Herrn abhängig und dürfen aber eben um diese Auferweckung des Herrn wissen und um unsere Mitauferweckung mit ihm. Deswegen fasst diese Galaterstelle es auch so gut zusammen, dass wir sagen dürfen, nicht mehr lebe ich, sondern Christus lebt in mir. Was ich aber jetzt im Fleisch lebe, das lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt und sich selbst für mich hingegeben hat. Der Sohn Gottes hat uns geliebt und hat sich für uns hingegeben. Und in diesem einen Vers sehen wir diese Wahrheit nochmal betont. Was uns immer einnimmt, was uns immer bewegt oder bewegen sollte, ist diese Tatsache, dass der Herr Jesus sich für uns hingegeben hat. Er hat sich für uns hingegeben und wir lesen in der Schrift, wenn er das sogar getan hat, dann wird er uns mit ihm auch alles schenken. Er hat seine Treue und seine Liebe zu uns durch seinen Tod bewiesen und wie viel mehr tritt er so für uns ein, bittet für uns und bringt uns voran auf dem Weg, zu dem er uns in seiner Gnade berufen hat. Somit ist das Kreuz ein Ort der Überwindung. Und als letzten Punkt, als dritten Punkt möchte ich eingehen auf das Kreuz als Ort der Herrlichkeit oder der Verherrlichung Gottes. Wie können wir das verstehen? Wie steht das Kreuz in Verbindung mit Herrlichkeit? Wir wissen, dass die Kreuzigung eine der schlimmsten und schrecklichsten Todesstrafen war, die es gab. So sagt zum Beispiel der Historiker Josephus Flavius, der auch einige Kreuzigungen miterlebt hat. Das heißt, es war etwas sehr Grausames. Und ich denke, dass kaum jemand von uns es mit ansehen könnte, wie jemand gekreuzigt wird. Obwohl wir uns immer wieder beschäftigen mit der Kreuzigung des Herrn, stellen wir uns mal vor, wir wären wirklich dabei auf Golgatha und würden den Herrn Jesus leiden sehen. Wer könnte das ertragen? Wer könnte das erdulden? Somit ist das Kreuz etwas sehr Grausames. Aber aus der Schrift sehen wir, dass das Kreuz mit der Verherrlichung Gottes in Verbindung steht. So in Johannes 21, Vers 19. Entschuldigung, in Johannes 17. in Vers 3, ab Vers 3, das ist aber das ewige Leben, dass sie dich, den allein wahren Gott, den du gesandt hast, Jesus Christus, erkennen. Ich habe dich verherrlicht auf Erden, ich habe das Werk vollendet, das du mir gegeben hast, damit ich es tun soll. Und nun verherrliche du mich, Vater, bei dir selbst mit der Herrlichkeit, die ich bei dir hatte, ehe die Welt war. Und wir sehen im ganzen hohepriesterlichen Gebet, wie der Herr Jesus bittet, dass er verherrlicht wird. Und wir haben hier zwei Seiten der Verherrlichung. Die eine Verherrlichung ist die Verherrlichung durch sein Leiden und Sterben. Und die zweite Verherrlichung, auf die ich auch eingehen werde, bezieht sich auf die Herrlichkeit danach. Denn der Herr Jesus sagt, dass er verherrlicht werden soll mit der Herrlichkeit, die er bei Gott hatte, ehe die Welt war. So auch in 1. Timotheus 1, Vers 17, Vers 11, da heißt es, nach dem Evangelium der Herrlichkeit des glückseligen Gottes, das mir anvertraut worden ist. Hier wird das Evangelium der Herrlichkeit genannt. Aber was beinhaltet das Evangelium? Manche sagen, das Evangelium bezieht sich auf sämtliche Wahrheiten, die wir in der Bibel finden. Aber wenn wir in 1. Korinther 15 schauen, dann sehen wir, das Evangelium bezieht sich gerade auf das Sterben, auf das Begräbnis und auf die Auferstehung des Herrn. Auf das Sterben natürlich für die Sünden. Das ist das Evangelium. Das Evangelium beinhaltet sehr wenig, wenn wir es zusammenfassen auf das Wesentliche. Wir können natürlich über das Evangelium sehr viel nachdenken und sehr viel Wahrheiten über das Evangelium finden, die damit in Verbindung stehen. Aber zusammengefasst beinhaltet das Evangelium das Sterben, Leiden, Sterben, Begräbnis und Auferstehung des Herrn Jesus. Und wer daran glaubt, im Vertrauen darauf, dass der Herr Jesus das für die Sünden getan hat und nicht mehr auf etwas anderes vertraut, der hat ewiges Leben, auch wenn er andere Wahrheiten der Schrift noch nicht erkannt hat. Er ist natürlich angehalten zu wachsen in der Erkenntnis und auch andere Dinge und Zusammenhänge zu verstehen. Aber um errettet zu werden, ist erstmal sehr wenig Erkenntnis nötig. So wenig, dass eben ein Kind es verstehen kann. Aber eben dieses Evangelium wird genannt das Evangelium der Herrlichkeit. Und so lesen wir im 2. Korinther 4, von der Herrlichkeit des Christus. Ich lese vom Zusammenhang her ab Vers 3. Wenn aber unser Evangelium verhüllt ist, so ist es bei denen verhüllt, die verloren gehen, bei den Ungläubigen, denen der Gott dieser Weltzeit die Sinne verblendet hat, so dass ihnen das helle Licht des Evangeliums von der Herrlichkeit des Christus nicht aufleuchtet, welcher Gottes Ebenbild ist. Wir hatten es ja heute Morgen schon gehört, dass es den Gläubigen gegeben ist, die Geheimnisse des Himmelreiches zu verstehen. Und dass es aber den anderen nicht gegeben ist. In dem Zusammenhang der Stelle bezieht sich natürlich auf die Jünger im Vergleich zu den Führern des Volkes und dem Volk Israel im Allgemeinen. Diese Wahrheit finden wir aber auch hier eben im Korintherbrief im 2. allgemein gesagt, dass das Evangelium bei denen verhüllt ist, die verloren gehen. Es ist verhüllt bei ihnen und der Gott dieser Weltzeit hat ihnen die Sinne verblendet. Und weil die Sinne verblendet sind, leuchtet ihnen das helle Licht des Evangeliums nicht auf, das helle Licht des Evangeliums von der Herrlichkeit des Christus. Die Herrlichkeit des Christus, die sehen wir eben in dem, was er für uns getan hat, indem er sich erniedrigt hat und hingegeben hat und dann auferweckt wurde und über alle Maßen erhöht wurde. In Vers 6 sehen wir dann in Bezug auf die Gläubigen, Denn Gott, der dem Licht gebot, aus der Finsternis hervorzuleuchten, er hat es auch in unserem Herzen Licht werden lassen, damit wir erleuchtet werden mit der Erkenntnis der Herrlichkeit Gottes im Angesicht Jesu Christi. Hier sehen wir auch, dass es wie bei der Schöpfung ein Werk Gottes ist, wenn jemand zum Glauben an den Herrn kommt. Er gebietet dem Licht zu scheinen und so gebietet er auch dem Licht zu leuchten im Herzen der Menschen, die er erwählt hat. Er hat dem Licht geboten und wenn er gebietet, dann geschieht es, dann wird es ausgeführt. Somit ist das Evangelium der Herrlichkeit und in seinem Leiden sehen die Gläubigen im Glauben die Herrlichkeit des Christus, die Herrlichkeit seines Werkes. Obwohl es ein Werk ist, eben voller Leid, voller Demütigung, voller Erniedrigung, freuen sich die Gläubigen, wenn sie darüber nachdenken. Sie freuen sich, weil durch dieses Werk, das der Herr vollbracht hat, eben ihnen die Erlösung zuteil wurde. Wir wissen, nur so konnten wir erlöst werden und so hat der Herr uns seine Liebe gezeigt, indem er bereit war, das zu tun und das auf sich zu nehmen. Somit können wir sagen, das Evangelium der Herrlichkeit. In Verbindung mit dem Evangelium steht aber auch die kommende Herrlichkeit. So eben in Johannes 17, Vers 24, wo es heißt, Vater, ich will, dass wo ich bin, auch die bei mir seien, die du mir gegeben hast, damit sie meine Herrlichkeit sehen, die du mir gegeben hast, denn du hast mich geliebt vor Grundlegung der Welt. Der Jesus sehnt sich danach, dass die Seinen, diejenigen, die dem Herrn geschenkt worden sind vom Vater, er sehnt sich danach, dass sie seine Herrlichkeit sehen. Somit wissen wir, dass der Herr Jesus sich nach uns sehnt. Der Herr Jesus freut sich auf den Moment, wenn seine Gläubigen zu ihm heimgehen, bei der Entrückung, wenn sie dann bei ihm sind, alle Zeit, und wenn sie ihn bewundern können, ihn anbeten können und seine Herrlichkeit sehen, wenn sie ihm von Angesicht zu Angesicht gegenüberstehen. Auch jetzt bewundern wir ihn natürlich und beten ihn an, aber jetzt leben wir im Glauben und nicht im Schauen. Aber es wird der Tag kommen, an dem wir im Schauen es erleben werden, es erfahren werden und den Herrn sehen dürfen und seine Herrlichkeit sehen dürfen, die er schon vor Grundlegung der Welt hatte. Im ersten Petrusbrief, auch da lesen wir von der Herrlichkeit. Erster Petrus 1, Vers 11. Da heißt es, sie haben nachgeforscht, auf welche und was für eine Zeit der Geist des Christus in ihnen hindeutete, der die für Christus bestimmten Leiden und die darauf folgenden Herrlichkeiten zuvor bezeugte. Es war vorausgesagt, es war angekündigt worden, dass der Herr Jesus leiden würde, aber auch seine Auferstehung war schon vorausgesagt und dass er viele zum Anteil erhalten wird. Er wird große Beute machen, nämlich diejenigen, die auf ihn vertrauen, die an ihn glauben werden, ihm gehören. Und so haben wir auch gelesen, dass er die vielen zu Gerechten macht. Es gab also Leiden, die waren für Christus bestimmt, aber auch darauf folgende Herrlichkeiten. Auch der Herr Jesus wusste selbst, er wird leiden, er wird sein Leben lassen, aber er wusste auch, was danach kommt. Er wusste, die Auferstehung wird stattfinden, die Himmelfahrt wird stattfinden und der Tag wird kommen, an dem alle Gläubigen dann mit ihm vereint sein werden. Diese kommende Herrlichkeit ist auch die Herrlichkeit, auf die sich die Gläubigen freuen. So lesen wir in Epheser 2, nicht ausdrücklich von der Herrlichkeit, aber doch sinngemäß. Epheser 2, Abvers 4. Gott aber, der reich ist an Erbarmen, hat um seiner großen Liebe willen, mit der er uns geliebt hat, auch uns, die wir tot waren, durch die Übertretungen, mit dem Christus lebendig gemacht, aus Gnade seid ihr errettet, und hat uns mit auferweckt und mitversetzt in die himmlischen Regionen, in Christus Jesus, damit er in den kommenden Weltzeiten den überschwänglichen Reichtum seiner Gnade in Güte an uns erweise, in Christus Jesus. Hier sehen wir nochmal eine gute Zusammenfassung. Gott ist reich an Erbarmen und um seiner großen Liebe willen, wie wir in Vers 4 sehen, hat er uns, die wir tot waren, durch die Übertretungen mit dem Christus lebendig gemacht. Wir waren tot, wir waren unfähig, uns selbst zu verbessern. Alle Selbstverbesserungsversuche, falls sie denn da waren, mussten scheitern. Selbstverbesserung führt nie dahin, dass ein Mensch wirklich besser wird. Selbstverbesserung führt zu einer Heuchelei oft und manchmal auch dahin, dass Menschen sich doch einreden, sie seien besser geworden. Aber die Gläubigen wissen, dass das bei ihnen nicht der Fall war, dass es alles vergeblich war, sie waren tot, aber sind mit dem Christus lebendig gemacht worden. Aus Gnade ist diese Errettung, dieses Heil geschehen. Dann gleichzeitig mit der Errettung geschah in Vers 6 die Mitauferweckung und Mitversetzung in die himmlischen Regionen in Christus Jesus. Vorher hatten wir schon gesehen, dass die Gläubigen mit dem Herrn gestorben sind, begraben wurden, auferweckt wurden. Hier sehen wir jetzt noch einen Schritt weiter. Hier sehen wir, sie sind mitversetzt in die himmlischen Regionen in Christus Jesus. Sie sind also ganz weit oben. Auch über allen Mächten, über allem anderen sind sie in Christus Jesus mitversetzt. Von der Stellung her haben sie eine hohe, eine himmlische Stellung. Der Philipperbrief sagt, dass unser Bürgerrecht in den Himmeln ist. Dieses Bürgerrecht entspricht dieser Stellung, in der wir uns befinden. Aber es geht dann weiter in Vers 7. Da heißt es, damit er in den kommenden Weltzeiten den überschwänglichen Reichtum seiner Gnade in Güte an uns erweise in Christus Jesus. Das heißt, der Herr Jesus hat noch mehr vor. Er möchte nicht nur, dass ein Mensch gerettet wird und sein Eigentum wird, sondern er möchte den überschwänglichen Reichtum seiner Gnade in Güte an uns erweisen. Und das ist etwas, das all unsere Vorstellungskraft übersteigt. Wenn wir versuchen, nachzuforschen in der Schrift über die Zukunft, dann lesen wir doch in der Offenbarung einige Dinge, die uns schon Freude machen, die uns darauf freuen lassen oder die uns mit Freude erfüllen in Bezug auf die Zukunft. Aber im Vergleich zu den anderen Wahrheiten der Schrift ist es doch sehr wenig, was wir lesen über den ewigen Zustand. Wir lesen natürlich eine wichtige Wahrheit in Offenbarung 21, ab Vers 1, und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde, denn der erste Himmel und die erste Erde waren vergangen, und das Meer gibt es nicht mehr. Und ich, Johannes, sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem von Gott, aus dem Himmel herabsteigen, zubereitet wie eine für ihren Mann geschmückte Braut. Und ich hörte eine laute Stimme aus dem Himmel sagen, siehe, das Zelt Gottes bei den Menschen. Und er wird bei ihnen wohnen, und sie werden seine Völker sein, und Gott selbst wird bei ihnen sein, ihr Gott. Und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen, und der Tod wird nicht mehr sein, weder Leid noch Geschrei noch Schmerz wird mehr sein, denn das Erste ist vergangen. Also ganz wichtig, was wir hier sehen, es gibt einige Dinge, die werden nicht mehr sein. Damit können wir natürlich sehr viel anfangen. Wir kennen Tod, wir kennen Leid, wir kennen Schmerz, wir kennen Trauer, wir kennen all diese Dinge und es ist eine Freude zu wissen, diese Dinge werden nicht mehr sein. Dann wissen wir, dass es einen neuen Himmel, eine neue Erde geben wird, ein ewiges Jerusalem, das bis zu einem gewissen Grad beschrieben wird. Dann wird noch der Baum beschrieben in der Stadt, der seine Frucht gibt. Und noch ein paar Details, aber damit hört die Beschreibung auch schon auf. Alle anderen Beschreibungen, die wir haben von der Ewigkeit, sind sehr allgemein gehalten und gehen nicht bis ins konkrete Detail hinein. Hier im Epheserbrief, in Epheser 2, lesen wir aber, er wird den überschwänglichen Reichtum seiner Gnade in Güte an uns erweisen in Christus Jesus. Und das ist überschwänglich, das ist in sehr hohen Begriffen beschrieben. Es wird ein Reichtum sein, der Reichtum seiner Gnade. Und dadurch dürfen wir wissen, dass es besser und höher und schöner wird als alles hier auf dieser Erde Vorstellbare. Es wird auch nicht langweilig werden. Es gibt ja dieses Bild von einem Menschen, der auf einer Wolke sitzt und eine Leier in der Hand hat und alle Ewigkeit auf der Leier spielt. Und irgendwann sagt, es ist doch so langweilig hier. Ich muss immer diese Leier spielen. Ich möchte mal was anderes. Und aufgrund von diesem Bild sagen manche, ich will gar nicht in den Himmel, ich will lieber in die Hölle. Da gibt es Action, da ist was los. Aber dieses Bild, was sehr weit verbreitet ist, ist ein falsches Bild und kein biblisches Bild. In der Hölle wird es schlimmer sein als das Schlimmste, was wir uns vorstellen können. In der Hölle gibt es keine Familienzusammenführung, keine Versöhnung, kein friedliches Miteinander. Es gibt nur Leid und Hass. Aber in der Ewigkeit werden all diese negativen Dinge nicht mehr sein. Es wird vorbei sein und der Herr wird den überschwänglichen Reichtum seiner Gnade in Güte an uns erweisen. Der Herr wird auch nicht irgendwann erschöpft sein. Es könnte ja sein, wir sagen irgendwann, jetzt habe ich schon so viel erfahren, jetzt gibt es gar nichts mehr Neues. Aber der Herr, der ohne Grenzen ist, der unendlich ist, wird nie sagen, meine Quelle ist jetzt erschöpft. Ich habe nichts mehr an Reichtum, nichts mehr an Gnade, nichts mehr an Güte an euch zu erweisen, so dass es jetzt so bleibt, wie es ist. Dies ist nicht der Fall, denn wir können in der Ewigkeit immer weiter wachsen in der Erkenntnis des Herrn, in der Freude, in der Anbetung zu ihm. Das liegt einfach daran, dass Gott unendlich ist und wir als Geschöpfe sind begrenzt und endlich auch noch in der Ewigkeit. Auch in der Ewigkeit werden wir nicht zum Schöpfer werden, sondern wir werden immer die Geschöpfe bleiben, obwohl es in der Schrift heißt, dass wir ihm gleich sein werden, dem Herrn Jesus gleich sein. Dieses Gleichsein bedeutet aber nicht, dass wir wirklich zu Göttern werden. Sicher bekommen wir göttliche Natur, aber wir werden in alle Ewigkeit ihn anbeten und wir werden das Lamm anbeten, das Lamm, das geschlachtet worden ist. So sehen wir auch, dass sein Werk, das er auf dieser Erde vollbracht hat, auch in der Ewigkeit eine Rolle spielen wird und er auch in alle Ewigkeit dafür angebetet wird, dass er diese Erlösung uns erwirkt hat. Ich fasse zusammen, wir haben jetzt 6 Punkte behandelt in Bezug auf das Kreuz. Und zwar erstens, das Kreuz ist ein Ort des Leidens. Zweitens, das Kreuz ist ein Ort des Gerichtes, da der Herr Jesus für unsere Schuld und Sünde gerichtet wurde und die Strafe getragen hat. Drittens, das Kreuz ist ein Ort der Erlösung. Diejenigen, die darauf vertrauen, was der Herr getan hat, dass er sie geliebt hat bis in den Tod, erlangen die ewige Erlösung. Viertens, das Kreuz ist der Ort des Sieges, nämlich des Sieges über die Finsternis und des Sieges über den Tod. Fünftens, das Kreuz ist ein Ort der Überwindung. Wir sind mitgekreuzigt mit dem Herrn und dürfen durch den Glauben daran auch überwinden und in einem neuen Leben wandeln. Und zuletzt sechstens, das Kreuz ist das Ort der Herrlichkeit oder der Verherrlichung Gottes. Das Kreuz ist auf der einen Seite selbst herrlich, auf der anderen Seite sichert es uns die kommende Herrlichkeit. Und damit möchte ich schließen.